Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Und zwar der Frage, ich glaube, die mit häufigst gestellteste Frage, die ich je bekomme, ist, welcher ETF passt zu mir? In welchen ETF soll ich investieren? Was genau soll ich machen? Was genau soll ich tun? Eigentlich starten wir mit so einem Einstieg mit der absolut falschen Frage. Denn die bessere Frage ist eher, welcher ETF passt zu mir, meinen Zielen und meinem individuellen Risikoprofil? Denn ein ETF, der vielleicht für eine Person super gut geeignet ist, muss nicht unbedingt auch für dich geeignet sein, weil die andere Person ganz anderes Risikoprofil mitbringt, ganz andere Kapazitäten hat, ganz anders schon investiert oder vielleicht noch nicht investiert hat, also andere Erfahrungswerte hat und auch entsprechend ganz woanders herkommt. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel, wenn du beispielsweise in 5 bis 10 Jahren eine Immobilie kaufen möchtest, dafür Eigenkapital ansparen möchtest, besparst du sehr wahrscheinlich oder hoffentlich einen anderen ETF, als jetzt beispielsweise jemand, der für die Altersvorsorge vorsorgt und eben ein sehr hohes Risikoprofil hat. Deshalb schauen wir uns in der heutigen Podcast-Folge 3 Schritte für eine perfekte Anlagestrategie an, wo du für dich wirklich entscheiden kannst, was ist der bestpassendste ETF für mich, welches Risikoprofil habe ich eigentlich, was sind meine finanziellen Ziele und wie kann ich dann auch entscheiden, in welchen ETF ich investieren sollte. Also es geht um eine richtig gute Methodik. Wenn du die einmal verstanden hast, bin ich mir sehr, sehr sicher, kannst du sie für alles in deinem Finanzleben adaptieren. Deshalb die perfekte Podcast- und Videofolge für diejenigen, die einsteigen wollen, endlich in das Thema ETFs, die endlich auch einen ETF für sich auswählen wollen. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Podcast-Folge durch. Der erste wichtige Schritt bei der Auswahl von deinem perfekten ETF ist immer eine Status-Quo-Analyse zu machen und zu gucken, wie ist meine finanzielle Situation. Das ist super, super wichtig, denn ich habe es vorhin gesagt, jeder startet woanders. Ja, jemand hat vielleicht schon was geerbt, hat schon Notgroschen angespart, der andere irgendwie noch nicht, startet wo ganz, ganz anders. Und entsprechend verändert die finanzielle Situation auch die Auswahl der Anlageprodukte und auch die Auswahl der ETFs, in die ich investieren kann und sollte, als einen Bestandteil. Das heißt, was schauen wir uns gemeinsam an, wenn wir über die finanzielle Situation sprechen? Natürlich einmal, was habe ich, was besitze ich, wie sieht meine aktuelle Vermögenslandschaft aus, was zählt alles dazu, Tagesgeld, wenn ich vielleicht schon ein Depot habe, irgendwelche Rücklagen, Immobilien, weiß ich nicht, Rentenversicherungen etc., die man so besitzt, VL-Sparen, es gibt einige Sachen, ja, Bausparverträge vielleicht auch, aber eben zu gucken, was sind denn meine aktuellen Ersparnisse, auf welcher Höhe sind die und wie sind die gerade unterwegs. Gibt einem einen sehr, sehr guten Überblick und hilft einem nämlich auch, wenn wir ins Thema Risikoprofil kommen, über das Thema Risikokapazität zu sprechen. Kennen nämlich viele auch nicht. Deshalb, genau, schreibt euch das einmal runter zusammen, vielleicht in Excel oder so, wo ihr den aktuellen Status reinmacht. Dagegen setzen wir Schulden. Welche Schulden hat man vielleicht? Wenn man eine Immobilie hat, hat man natürlich meistens irgendwie Schulden, die dagegen liegen. Das heißt, dieser Wert, dieser Vermögenswert hebt sich auch natürlich ein bisschen auf, weil man das alles noch abbezahlen muss. Aber vielleicht hat man auch Konsumschulden oder andere Themen, die auch unbedingt mit aufschreiben und von den Vermögenswerten abziehen. Und dann folgt natürlich das Thema Einnahmen und Ausgaben, auch ein super wichtiges Thema. Ich muss gucken, wie viel kommt jeden Monat rein. Das wissen meistens die meisten, würde ich sagen, wissen nur, was sie netto verdienen, was so reinkommt, ob es Nebenjobs gibt etc. Aber was herausgeht, also meine ganzen Kosten, bestehend aus Fixkosten, bestehend aus variablen Kosten, da wird es immer relativ dünn. Bei den Fixkosten weiß man noch so ein bisschen Bescheid, was zahle ich denn Miete, was zahle ich denn für Strom, GZ und Co. Aber bei den variablen Kosten, was gebe ich denn für Freizeit, Hobbys, Essen gehen, ich weiß es nicht. All das, was man eben in seiner Freizeit gerne macht, aus. Und wie bin ich da aufgestellt? Und da hilft es wirklich mal, einfach ein Haushaltsbuch zu machen. Das kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich weiß, es klingt ein bisschen platt und altbacken, aber jedes gute Unternehmen kennt seine Einnahmen, kennt seine Ausgaben, hat riesige Excel-Tapeten. Es gibt Abteilungen, die sich nur mit sowas beschäftigen. Deshalb ist auch wichtig, dass du bei deinem aktuellen Stand weißt, wie viel kommt rein, wie viel geht raus. Ein Haushaltsbuch ist eine tolle Möglichkeit, das mal zu identifizieren. Vielleicht hast du auch ein Konto, wo man alles digital abrufen kann und bezahlst eh viel mit Karte, dann macht das auch oft eine ganz, ganz tolle Auswertung. Oder du zahlst gemischt, dann würde ich mir das einfach mal aufschreiben. Es gibt viele tolle, auch kostenlose Apps wie Money Control, unbezahlte Werbung an der Stelle, die man dafür nutzen kann. Aber wichtig ist, dass man es mal macht und dass man auch ehrlich zu sich selber ist, weil es ist halt leider tatsächlich so, dass man oft mal so ein bisschen schummelt und denkt, dieser DM-Einkauf, diese Bestellung oder so, das ist doch gar nichts, die 10, 5 Euro oder so. Und dann hat man immer wieder solche Ausgaben und Kleinvieh macht halt einfach auch Mist. Und das hilft auch, Sparpotenziale zu identifizieren im nächsten Schritt und wirklich realistisch zu gucken, was ist denn mein Budget, was kann ich denn aufwenden, um zu investieren und zu sparen? Weil investiertes Geld, insbesondere langfristig investiertes Geld, ist ja langfristig dann auch gebunden. Es hat Schwankungen an der Börse und dieses Geld ist dann sozusagen gedanklich weg. Das darf ich nicht brauchen und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, seine finanzielle Situation zu durchleuchten und insbesondere auch dieses Thema Einnahmen und Ausgaben, wenn es ums regelmäßige Sparen geht. So, wenn wir jetzt Schritt Nummer 1 gemacht haben, gehen wir weiter in Schritt Nummer 2 und zwar seine Ziele zu definieren. Auch ein Thema, was unfassbar krass unterschätzt wird. Viele starten einfach, haben vielleicht mal Einnahmen und Ausgaben berechnet, vielleicht, ja. Ist auch immer wieder so ein Thema, was ich in der Praxis sehe. Und dann starten sie einfach. Und dann kommt irgendwie das große Erwachen, es läuft irgendwie mal schlecht an der Börse oder so. Man bekommt Angst, man verkauft alles oder sagt, oh nee, nie wieder Börse, ich pack das mal raus, passt irgendwie nicht, fühlt sich unwohl mit dem Ganzen. Das hängt oftmals damit zusammen, dass man seine Ziele nie definiert hat. Es ist unglaublich wichtig, die Ziele zu definieren, weil ohne ein Ziel habe ich gar keine Möglichkeit, ein Anlageprodukt für mich auszuwählen, was passt. Mal als Beispiel, ich hatte es vorhin mit der Immobilie, wenn ich in 3 bis 4 Jahren das Geld schon brauche, investiere ich in ganz, ganz andere ETFs, als wenn ich dieses Geld langfristig anlegen möchte, 10+ Jahre. Und ich finde nur heraus, was mein Zeithorizont ist und auch, was ich dafür aufwenden sollte, um dieses Ziel zu erreichen und welches Risiko ich eingehen muss, da sind wir gleich beim Thema Risikoprofil, finde ich wirklich nur heraus, wenn ich mir wirklich anschaue, was ist das Ziel, was ist das Endziel, was genau möchte ich erreichen. Und es hilft nicht, einfach mal so aufzuschreiben, ja, das Ziel ist, reich zu werden, das Ziel ist, Millionär zu sein. Nein, es sollte wirklich ganz, ganz konkret sein, viel, viel konkreter. Und zwar habe ich da eine Methode für euch mit dabei, mit der man das super gut evaluieren kann. Es gibt auch viele andere Methoden, Whoop-Methode, was weiß ich was. Ich habe jetzt die SMART-Methode mit dabei. Ich finde, die kann man sich ganz gut einprägen, weil SMART, smarte Ziele. Und SMART ist einfach eine Zusammenfassung von S. Das Ziel muss spezifisch sein. Zum Beispiel, ich will ein gutes Leben führen, ist total unspezifisch. M, es muss messbar sein. Das heißt, ich muss irgendwie eine Zahl dahinter legen. Wie viel will ich denn angespart haben? Bis wann? Zum Beispiel, dass ich wirklich Zahlen konkret dahinter habe. Dann A, attraktiv. Das Ziel muss natürlich auch attraktiv und erreichbar für mich sein, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn es natürlich schon erreicht ist, dann ist es nicht mehr attraktiv, dieses Geld zu sparen. Also es muss irgendwie attraktiv sein. Es muss aber auch R, realistisch sein. Wenn ich zum Beispiel 59 Jahre alt bin und sage, mit 60 will ich 1 Million haben und aktuell habe ich irgendwie 20 Euro auf dem Konto, wird super unrealistisch, wenn ich nicht irgendwie im Lotto gewinne oder so. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass man dieses Ziel dann auch schnell wieder über Bord wirft. Aber wenn man ein realistisches Ziel hat, dann kann man sich einen Plan drumherum bauen. Bei unrealistisches Ziel kann man gar keinen Plan drumherum bauen. Also keinen Finanzplan, sage ich mal. Deshalb genau, ganz wichtig. Und T, terminiert. Also nicht zu sagen, ich will Millionär werden, sondern die Frage, ja, wann genau willst du denn Millionär werden? Mit 60, mit 50, mit 40? Und dann weiß man, okay, das ist die Zeitspanne, um dieses ganze Ziel zu erreichen. Also ganz, ganz wichtig. Beispiel, Ziele könnten zum Beispiel sein, ich möchte in 30 Jahren 500.000 Euro für meine Altersvorsorge aufgebaut haben. Davor idealerweise mal die Rentenlücke berechnet. Dazu haben wir auch ganz viel Content. Ich packe hier mal eine Podcast-Folge in die Shownotes mit rein. Macht das gerne mal, weil dann könnt ihr genauso ein smartes Ziel eben formulieren für die Altersvorsorge. Oder ich möchte in 5 Jahren 50.000 Euro Eigenkapital für eine Immobilie angespart haben. Das wären alles Ziele, die smart formuliert sind. aber die auch hoffentlich, wir können es nicht einschätzen, das ist von der Person abhängig, auch attraktiv, realistisch sind. Also alles in die SMART-Methode zusammenfassen. Eine relativ einfache Methode, die aber massiv unterschätzt wird und die ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann und empfehlen kann, wenn ihr eben finanzielle Ziele für euch setzen wollt und auch den perfekten ETF für euch finden möchtet. Ich habe ja schon so ein bisschen gesprochen, was auch für mich so unter dieses Thema Ziele fällt, ist die Untergliederung. Wenn ich ein Ziel zum Beispiel definiert habe, nochmal hinzugehen und zu sagen, was ist kurzfristig, was ist mittelfristig und was ist langfristig. Denn das hilft nochmal zusätzlich, besser passende Anlageprodukte, besser passende ETFs für einen zu finden. Also Beispiel kurzfristig sind bis circa 3 Jahre. Beispiele wären dann Tagesgeld oder ein Geldmarkt-ETF. Also ihr seht, ein ganz anderer ETF als wie der MSCI World, der überall beschworen wird. Mittelfristig sind so circa 3 bis 10 Jahre. Ich weiß, es ist eine recht große Spannbreite. Da gibt es dann Abstufungen, je nach Risikoprofil. Da kommen wir gleich dazu. Das ist nämlich unser Schritt Nummer 3. Ist dann zum Beispiel Festgeld, Anleihen, ETFs, I-Bonds, ganz interessant. Alles, was in diese Richtung geht. Also ich gehe ein bisschen mehr Risiko wieder ein. Und langfristig haben wir natürlich das Thema plus 10 Jahre, Aktien-ETFs, die gut geeignet sind, Immobilien-ETFs, Themen-ETFs, es vielleicht auch Rohstoff-ETFs. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten eben, ganz, ganz viele verschiedene ETFs. Da kommt es dann sehr, sehr stark an, drauf auf das Risikoprofil. Darüber sprechen wir genau jetzt. Wir gehen nämlich in Schritt Nummer 3, das eigene Risikoprofil ermitteln. So, Risikoprofil, was ist das denn? Das haben viele vielleicht schon mal gehört, gelesen, gesehen und viele versuchen sich dann selber so ein bisschen einzuordnen und die meisten sagen, ich bin so in der Mitte. Oder ich vertrage nicht so viel Risiko. Das ist immer so die Antwort, die ich bekomme. Lustigerweise auch in der Beratung. Es ist sehr, sehr spannend, das zu sehen. Und wichtig zu verstehen ist, dass so ein Risikoprofil nicht nur etwas Psychologisches ist, sondern auch zu 50% Mathematik. Das vernachlässigen sehr, sehr viele. Das möchte ich mir mit euch mal gemeinsam anschauen, einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Vielleicht seid ihr vom Risikoprofil her doch nicht nur eure Psychologie, also würdet euch doch nicht nur nach unten verordnen oder in die Mitte, sondern habt die Möglichkeit auch, euch höher zu verordnen und eben, ja, ein höheres Risikoprofil zu sein. Und zwar gibt es einmal mathematisch noch zusätzlich den Risikobedarf. Das habe ich gerade gesagt. Ich habe ja zum Beispiel ein Ziel definiert und der Risikobedarf sagt aus, wie viel muss ich ins Risiko gehen, um dieses Ziel zu erreichen? Denn Risiko ist am Ende ja eine Prämie für quasi oder Rendite ist am Ende eine Prämie für Risiko, das ich eingehe. Je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr Chancen habe ich auch, eine Rendite zu erzielen. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein gewisses Ziel erreichen möchte, muss ich vielleicht auch dafür mehr ins Risiko gehen, weil ich eine gewisse Rendite brauche, um dieses Ziel überhaupt erreichen zu können. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 500.000 Euro will ich ansparen bis zur Altersvorsorge, ich habe 30 Jahre Zeit und habe 200 Euro monatlich, dann muss ich ja eine gewisse Rendite jedes Jahr erzielen im Durchschnitt, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, der Risikobedarf sagt mir auch aus, wie viel muss ich denn vielleicht auch ins Risiko gehen, um eben so ein Ziel, was ich definiert habe, zu erreichen. Vernachlässigen viele. Ich kann manche Ziele nicht erreichen, wenn ich nicht mich auch traue, ins Risiko zu gehen und Chancen zu nutzen. Natürlich kalkulierbare Risiken. Aber genau, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Dann haben wir auch mathematisch die Risikokapazität. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man in einem gewissen Rahmen vielleicht schon angespart hat, in einem gewissen Setup lebt, zum Beispiel viel geerbt hat, Immobilien hat, die abgezahlt sind, dann habe ich eine sehr, sehr hohe Risikokapazität, weil ich vertrage es auch mehr ins Risiko zu gehen, denn ich habe schon Vermögensanlagen, die weniger stark schwanken. Ich habe schon einen großen Puffer aufgebaut und habe vielleicht ein Erbe, was ich habe. Ich bin Single, ich bin für niemanden verantwortlich. Wiederum, wenn ich natürlich irgendwie Familienmama bin, das ganze Einkommen ist von mir selber abhängig, bin alleinerziehend, ich habe nicht so viele Rücklagen oder so, dann ist die Risikokapazität wieder niedriger. Ja, also ganz interessant, das zu sehen, kommt also sehr, sehr stark drauf an, wie der Job aussieht, was man vielleicht schon geerbt hat, Einkommenssituation und Co. Das sind die 2 mathematischen Komponenten. Das heißt, 50% von unserem Risikoprofil sind mathematisch messbar. Das wissen viele nicht, weil viele denken immer nur an das Psychologische. Darüber reden wir aber auch. Risikowahrnehmung. Wie nehme ich Risiko wahr? Ich habe ja gerade gesagt, Risiko ist auch ein Synonym für Chance. Viele nehmen das auch so wahr, manche aber nicht. Manche sind geprägt durch das Elternhaus und Co. und nehmen Risiko als sehr, was sehr, sehr Negatives war beispielsweise. Also es kommt sehr, sehr stark darauf an, wie man da gepolt ist und wie man damit umgeht. Und dann natürlich auch, vierter Punkt, auch ein psychologischer Punkt, ist die Risikobereitschaft. Wie stark bin ich bereit, ins Risiko zu gehen? Was halte ich aus? Womit fühle ich mich psychologisch wohl? Was wirft mich vielleicht aus der Bahn? Was lässt mich nachts nicht mehr ruhig schlafen? Das ist sehr individuell, das ist auch psychologisch und natürlich auch so ein bisschen durch die Risikowahrnehmung beeinflusst, aber spielt natürlich auch eine Rolle in einem Risikoprofil. Was man vielleicht auch merkt und sieht, diese verschiedenen Komponenten können sich mit der Zeit auch verändern. Das heißt, so ein Risikoprofil ist fluide. Aber ganz wichtig zu verstehen ist wirklich, dass es nicht nur Psychologie ist, sondern auch sehr, sehr viel mit Mathematik zu tun hat. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie berechne ich denn mein Risikoprofil? Also da kann ich euch ehrlicherweise zum aktuellen Zeitpunkt kein tolles, frei zugängliches Tool draußen empfehlen, was es im WWW gibt. Es gibt so ein paar Tools, die messen aber immer nur dieses Psychologische, selten leider auch dieses Mathematische. Ich habe bisher noch kein frei zugängliches gefunden. Wir haben bei uns in der Beratung, was wir nutzen, ein Tool, was nur für Berater da ist. Das stellen wir immer denjenigen, die zum Beispiel bei uns im ETF-Durchstarterkurs sind, zur Verfügung. Wenn man irgendwie ein Portfolio macht etc., dann macht man auch sein Risikoprofil. Das ist Bestandteil quasi unseres ETF-Durchstarterkurses. Man kann es auch individuell machen, kostet halt irgendwie 100 bis 200 Euro, wenn man in der Honorarberatung nur die Risikoprofilierung machen möchte. Aber genau, das ist so auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich sage auch gleich nochmal was dazu. Dann vielleicht an der Stelle, wenn wir über Risikoprofil sprechen, eine gute Nachricht. Die meisten Menschen in Deutschland liegen in Risikoprofil 3 und 4. Das heißt, Aktien-ETFs sind auch super gut geeignet, je nach Ziel. Wenn ich die Kombination mir eben anschaue von diesen drei Schritten, auch für diejenigen, die vielleicht jetzt denken, oh nee, das wird wahrscheinlich eher nichts für mich sein. Also 69% der Menschen liegen auf jeden Fall in einem Risikoprofil, was gut geeignet ist für ETFs und auch Aktien-ETFs. Also auf jeden Fall die Basis des Risikoprofils da ist. So, jetzt haben wir diese drei Komponenten, diese drei Schritte. Wir haben unsere finanzielle Situation, wir haben unser Risikoprofil bestimmt und wir haben unsere Ziele. Mit diesen drei Komponenten kann man jetzt für sich das perfekte Anlageprodukt, den perfekten ETF oder auch ETF-Kombinationen, die dazu passen, rausfinden. Und zwar nutzen wir dafür die Methode des magischen Dreiecks der Geldanlage. Hat vielleicht schon mal jemand gehört oder vielleicht auch nicht gehört. Ich erkläre es aber sehr, sehr gerne nochmal. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, was kann ich in der Anlage alles bekommen? Rendite? Ja, ich kann ganz, ganz viel Rendite damit machen. Oder Sicherheit, das kann sehr, sehr sicher sein, wie zum Beispiel ein Girokonto oder so. Ich kann jeden Tag drauf zugreifen. Also Verfügbarkeit ist das dritte an der Dreiecksspitze. Es kann jederzeit für mich verfügbar sein oder weniger verfügbar, also illiquide sein, wie zum Beispiel eine Immobilie, wo ich erstmal einen riesigen Kaufprozess habe und nicht einfach morgen sagen kann, hier, ich will das Ding nicht mehr, zahl mir mal Geld dafür aus. Und diese drei verschiedenen Ecken sind immer im Austausch miteinander, aber man kann nicht alles drei in einer Geldanlage bekommen. Es gibt keine Geldanlage, die gleichzeitig viel Rendite bringt, super verfügbar ist und super sicher ist. Wer euch das erzählt, dann rennt und zwar schnell, weil das gibt's einfach nicht. Die eierlegende Wollmilchsau gibt's nicht. Das heißt, es ist immer so ein bisschen ein Trade-off zwischen diesen drei Seiten, wo sich eben auch verschiedene Anlageprodukte bewegen. Beispiel, wenn ich zwischen Rendite und Verfügbarkeit mich bewege, dann bin ich zum Beispiel bei dem Thema, was da drin ist, Aktien, ETFs, Fonds, Aktienfonds etc. Wenn ich zum Beispiel eher priorisiere Sicherheit und Verfügbarkeit, dann bin ich bei einem Girokonto, bei einem Tagesgeldkonto. Wenn ich etwas auf Verfügbarkeit verzichte und dafür mehr Rendite möchte, ja, dann bin ich wieder bei dem Thema der Festgeldanlagen. Dann verzichte ich ein bisschen auf Verfügbarkeit, sodass ich näher wieder an die Seite der Rendite ranrutsche. Und wenn ich eben zwischen Sicherheit und Rendite schaue, dann habe ich so Anlagen wie Rentenversicherungen oder eben auch beispielsweise eine Immobilie, die sich dort bewegt, weil sie eben nicht so verfügbar ist. Wir verzichten dort eben auf die Verfügbarkeit dafür, dass wir eine gewisse Sicherheit bekommen und eine gewisse Rendite. Also ganz interessant zu sehen. Und auch die ETFs bewegen sich natürlich da in diesem Rahmen, weil ich habe es gerade gesagt, es gibt so viele verschiedene Arten von ETFs, das ist vielen gar nicht bewusst. Ich kann kurzfristig investieren, da priorisiere ich dann zum Beispiel für mich Verfügbarkeit und Sicherheit, ja, weil es ist kurzfristig angelegt. Und ich habe ja gerade Tagesgeld gesagt, es gibt auch Geldmarkt-ETFs. Tagesgeld ist einfach der Geldmarkt, der abgebildet wird. Das heißt, ich habe auch dafür die Möglichkeit, in ETFs anzulegen. Dann habe ich zum Beispiel das Thema, dass ich sage, okay, ich bin bereit, etwas mehr auf Verfügbarkeit zu verzichten, aber möchte ein bisschen mehr Rendite, bleib aber auf der Seite der Sicherheit und der Verfügbarkeit, kann ich mir zum Beispiel iBonds anschauen. Verschiedene Anleihen-ETF, verschiedene Laufzeiten auch von Anleihen-ETFs, die dafür Sinn machen können. Bin ich zum Beispiel bei der Altersvorsorge, kann ich für mich entscheiden, Rendite und Verfügbarkeit, Aktien-ETFs zum Beispiel, Themen-ETFs, je mehr ich quasi verzichte auf die Sicherheit, mich davon wegbewege, desto spitzer investiere ich, Themen-ETFs etc. Oder bleibe ich auf der Seite der Immobilien beispielsweise, weil irgendwie mir dieses Thema sehr, sehr liegt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und genau das bringt man jetzt in Einklang mit dem, was wir vorhin gemacht haben. Beispiel finanzielle Situation, mein Ziel und eben mein Risikoprofil. Als ein Beispiel. Wir sagen zum Beispiel, Altersvorsorge wollen wir machen. Risikoprofile ist 4 bis 5. Altersvorsorge und die Person hat monatlich 200 Euro im Monat. Finanzielle Situation sieht so aus, dass nur ein Notgroschen angespart ist. Was für Möglichkeiten bestehen denn jetzt für diese Person? Ja, wir könnten uns Immobilien anschauen, aber eigentlich geht's nicht. Das kann man schon ausschließen, weil ich habe kein Eigenkapital. Ja, die finanzielle Situation lässt es gar nicht zu, dass ich in diesem Bereich mir was anschaue. Ich habe kein Eigenkapital, das muss ich erstmal ansparen, wenn mir das gefällt, wenn ich das machen möchte, wenn ich da Vor- und Nachteile für mich sehe. Das heißt, ich bewege mich auf der Seite von der Rendite und von der Verfügbarkeit und kann mir zum Beispiel Aktien-ETFs anschauen. Kann, wenn ich jetzt vom Risikoprofil etwas höher gehe, in Richtung 5 oder 6, sagen, ich schaue mir auch Themen-ETFs zum Beispiel an. Ich schaue mir vielleicht auch spitzere Investments an, mache eine Core-Satellite-Strategie und habe dann einen World-ETF, ein Small-Caps, ein Emerging-Markets und habe hier die Welt abgedeckt, aber habe eben noch punktuell woanders investiert. Und das leitet dann wieder mein Risikoprofil. Ihr seht das, es ist sehr, sehr logisch, es hängt sehr stark miteinander zusammen und so findet man den perfekten ETF für sich auf der Basis, wenn man diese 3 Komponenten für sich herausgefunden hat und die Methodik des magischen Dreieck der Geldanlage benutzt, sieht man sehr, sehr schnell, in was kann ich investieren, in was kann ich nicht investieren, weil ich diesen Dreiklang habe aus diesen verschiedenen Komponenten des Ziels, der finanziellen Situation und des Risikoprofils. Also ich finde auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Methode, um eben die perfekten ETFs für sich rauszufinden, den perfekten ETF rauszufinden. Und ich glaube, als Fazit kann man mitnehmen, dadurch, dass jeder unterschiedliche Ziele, unterschiedliche finanzielle Situationen und unterschiedliches Risikoprofil hat, kann es ganz, ganz unterschiedlich sein, worin man investiert und welche ETFs man nimmt. Es gibt wirklich eine Vielzahl an ETFs, verschiedene Anlageformen. Aber das Schöne ist, ETFs sind mega vielseitig. Ich kann damit wirklich ganz, 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 ganz viel abdecken. Das heißt, alles, was ich brauche, sind diese 3 Komponenten. Und dann muss ich eben reingehen und natürlich auch ETFs vergleichen, mir Kennzahlen anschauen, Portfolien auch zusammenschüren. Das ist dann quasi der nächste Step. Und da habe ich auch was für dich, wenn du sagst, ich möchte unbedingt das Thema für mich umsetzen, mein Risikoprofil analysieren, auf Basis meiner finanziellen Situation, meines Risikoprofils, das Thema Altersvorsorge zum Beispiel mit ETFs abdecken, also ein ETF-Portfolio dafür zusammenstellen oder auch für andere Ziele, die ich habe, Eigenkapital, kurzfristige Ziele etc. Es gibt ja die Möglichkeit, ganz, ganz viel mit ETFs abzudecken. Dann ist unser ETF-Durchstarterkurs Lite aktuell für dich verfügbar und zwar kannst du dich dafür anmelden. Einfach in den Shownotes gucken und der ETF-Durchstarterkurs Lite, der hilft dir Schritt für Schritt wirklich dein ETF-Portfolio umzusetzen. Zum einen, wir starten quasi mit der Grundlagen der Börse, dass man das wirklich durchversteht und auch das Thema Rentenlückenberechnung, dass man da wirklich tief mal reingeht und dieses Ziel klar für sich definiert, weil eine Rentenlücke werden wir alle haben. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich schon gemerkt, wenn du diesen Podcast oder diese Videos hier öfters schaust, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Genau, und gucken uns dann eben gemeinsam an, welche Formen gibt es von ETFs in Modul Nummer 3, gucken wir uns dann auch gemeinsam das individuelle Risikoprofil an. Ihr bekommt eine Einladung von uns, um dieses Risikoprofil zu erstellen in unseren Tools, die wir zur Verfügung stellen. Das kostet, wie gesagt, schon, wenn man das in der Honorarberatung macht, 150 bis 199 Euro schon alleine. Das ist hiermit inkludiert. Du lernst, dieses Risikoprofil zu lesen und dann in Modul 4 auch wirklich auf Basis des Risikoprofils und unseren Musterportfolien, die wir erstellt haben, ETFs rauszusuchen, die zu dir passen, die zu deinen Zielen passen, zu dem Risikoprofil auch, was du hast, lernst das wirklich zu analysieren, die Zahlen dahinter zu verstehen, auch verschiedene Portfolien miteinander zu vergleichen, zu benchmarken und auch in Modul Nummer 5 dann wirklich langfristig dein Portfolio richtig zu verwalten, Entnahmeplanung zu machen. Das unterschätzen ganz, 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 ganz viele. Das ist sehr, sehr wichtig, insbesondere für die Altersvorsorge. Wie gehe ich mit meinem Portfolio um in Krisenzeiten? Wie mache ich ein Rebalancing? Wie gehe ich um damit, wenn sich irgendwie die Zinsen verändert? Und wie schütze ich mein Portfolio auch? Und all das machen wir in Modul Nummer 5. Und nach circa 5 bis 6 Wochen hast du auf jeden Fall deine ETF-Portfolien umgesetzt und weißt auch, wie du die langfristig betreust. Also ein ganz, ganz tolles Angebot. Wir stehen im Rahmen dieses Angebots auch für Fragen jederzeit zur Verfügung. Du hast immer die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, vor allem mich und mein Team. Wir antworten dir individuell auf deine Fragen im Rahmen eben des Kurses. Der Kurs ist 3 Monate für dich verfügbar, kostet 399 Euro. Gerne einfach mal auf unserer Website schauen. Vielleicht auch, ich weiß nicht, wie oft du diesen Podcast hörst, aber wir haben ja einen ETF-Durchstarter-Kurs. Das ist jetzt bewusst der ETF-Durchstarter-Kurs Lite, denn in diesem Lite gibt es eben keine Live-Sessions. Das ist hier nicht mit drin. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit vom Buddy-Programm, vom gemeinsamen Austausch, weil dieser Kurs einfach jetzt quasi immer verfügbar ist, man sich anmelden kann und jeder zu einem anderen Zeitpunkt startet und dann dieser Austausch einfach etwas schwieriger wird. Dafür hast du den Vorteil, dass der Kurs deutlich günstiger ist, sodass man es super gut für sich umsetzen kann und da direkt durchstarten kann und keine Zeit, kein Geld verliert mit dem Zinseszinseffekt und wirklich fundiert sein Portfolio zusammenstellt. Du hast auch die Möglichkeit, Einzelsessions dazu zu buchen bei uns, wenn das dann notwendig ist. Das glaube ich nicht. Nach unserem Kurs ist es eigentlich so, dass jeder selber fliegen kann und das umsetzen kann für sich. Aber es gibt die Möglichkeit auf jeden Fall, das noch zusätzlich dann nach dem Kurs, während des Kurses irgendwie hinzuzubuchen. Ich freue mich, wenn ich den ein oder anderen im Kurs wiedersehe. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify da. Das freut und motiviert uns immer sehr, neue, frische Inhalte für dich zu erstellen, Woche für Woche. Und ich würde sagen, in diesem Sinne hören und sehen wir uns in der nächsten Woche und ich packe alle relevanten Links in die Shownotes. Also schau es dir auf jeden Fall mal an. Das Angebot, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Angebot. Wir haben viel, viel Feedback auch dazu. Gerne mal in die Google-Bewertungen schauen oder Proven Expert und auf der Webseite ganz viele Erfahrungsberichte von Teilnehmenden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im Kurs wiedersehen. Bis bald!